Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Warum gibt's eigentlich so wenig weibliche Hauptfiguren im deutschen Film und Fernsehen? Es gibt Ärger gerade über die Rolle der Frau, diesmal von einer berühmten, gut verdienenden Frau, Maria Furtwängler. Sie ärgert sich über das Fernsehprogramm. Sie sagt, es gibt wenig weibliche Hauptfiguren. Und wenn es sie gibt, dann sind sie alle im Schlankheitswahn. Welche Formate und Filme am schlimmsten sind, das schauen wir uns heute Abend an, genauso wie was man dagegen tun kann. Außerdem reden wir gleich übers Geld. Geld, das Deutschland mit Staatshilfe an Griechenland verdient. Zinsen aus Krediten, das sind Milliarden. Und es ist feucht und es ist warm. Und Sebastian Rams hat die Mücke gefunden, die uns jetzt gerade besonders sticht.
Ja, die Kriebelmücke, die gehört auch zu den Stechmücken. Die kennen wir ja, die nerven uns. Mhm. Das juckt, wenn die stechen. Bei der Kriebelmücke ist es nochmal um einiges schlimmer. Und dann ist das Problem, wenn du kratzt, kannst du die Bakterien reinkratzen in die Wunde. Oder du kannst auch noch einen allergischen Schock kriegen. Ziemlich viel, was da schieflaufen kann. Deswegen
ziemlich gefährliche Mücke schauen wir uns auch noch an heute Abend. Ich steche nicht, mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Krisen. Krisen sind für die schlimm, die drinstecken, und für die gut, die damit Geld verdienen. Auch wenn es moralisch fragwürdig ist, Deutschland verdient viel Geld an der Griechenland-Krise. Insgesamt 1,34 Milliarden Euro Profit aus Zinsen, aus Gewinnen. Warum weiß man das jetzt? Die Grünen haben nachgefragt beim Bundesfinanzministerium. Wir wollen es ein bisschen genauer wissen. Woher kommt das Geld eigentlich? Und mit was verdient man da in der Krise Geld? Sprechen wir drüber mit der Wirtschaftsjournalistin, mit Sandra Pfister. Grüß dich, Sandra.
Hallo.
Woher kommt das Geld denn?
Ja, es kommt aus Krediten und aus Staatsanleihen, die die Euro-Länder, also auch Deutschland, aufgekauft haben. Die EU hat den Griechen nämlich gar nicht direkt Geld geliehen, sondern über diesen Umweg der Kredite und Staatsanleihen. Die griechischen Staatsanleihen hat die Europäische Zentralbank bis 2012 aufgekauft, noch bis vor 5 Jahren, also damals, als sie wirklich niemand haben wollte, weil sie als Schrottpapiere galten. Und daran verdient sie dann bis heute. Deutschland hat damit 900 Millionen Euro Gewinn gemacht, über mehrere Jahre verteilt allerdings. Ohne diese Finanzspritzen würde Athen heute noch pleite gehen. Das ist das, von dem es heißt, das war ja unser sehr großzügiges Hilfsangebot einerseits. Andererseits hat zum Beispiel die Förderbank KfW an den Krediten für Griechenland sehr gut verdient. Naja, man kann es sagen, sehr gut. Andererseits in der Summe nicht allzu viel, aber unterm Strich, wenn die KfW ihre eigenen Kosten abzieht, sind es etwa 400 Millionen Euro in den vergangenen 7 Jahren. Also das macht 1,3 Milliarden Euro unterm Strich. Keine gewaltige Summe, aber doch ein kleiner Gewinn und kein Verlust. Mhm.
Aber lass uns nochmal bei diesem Punkt bleiben. Warum überweisen denn eigentlich die Euro-Länder dieses Geld nicht direkt an Griechenland? So war es doch ursprünglich gedacht.
Ja, der Vorsatz war mal da vor ein paar Jahren, als man es für möglich hielt, dass ein kleiner Gewinn dabei herauskommen könnte. Aber dann ist dieser gute Vorsatz im Gestrüpp der ewigen Verhandlungen zwischen den Gläubigern und zwischen Griechenland hängen geblieben. Man hielt es einfach nicht für angebracht, Athen mit so einer neuen Finanzspritze zu belohnen, wenn die Regierung nicht bereit ist, Auflagen für neue Kredittranchen zu erfüllen. Inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Die Griechen kürzen aktuell die Renten doch noch ein Stück mehr. Und sie wollen auch die Steuern anheben. Und deswegen ist auch jetzt gerade wieder Geld geflossen. Eine Tranche über 8,5 Milliarden Euro ist gerade freigegeben worden. Damit wird jetzt auch wieder in Betracht gezogen, dass die EZB einen Teil ihrer Gewinne aus den griechischen Staatsanleihen symbolisch nach Athen überweist.
Warum eigentlich nur einen Teil? Es ist ja schon so ein bisschen seltsam, dass wir mit der Hilfe für Griechenland selber Reibach machen.
Ja, das stimmt. Und so sieht man das in Griechenland auch schon lange. Aber es ist doch etwas zu einfach gedacht. Man unterschlägt nämlich das Risiko. Es gibt ein erhebliches Risiko, dass die Euro-Staaten eingegangen sind und vor allem Deutschland als größter Zahler. Das Rating der Griechen, das ist ja immer noch sehr, sehr mies. Es ist zwar besser als früher, aber es ist immer noch so schlecht, dass Athen auf dem freien Markt kein Geld bekommt oder nur sehr wenig Geld. Also insofern ist 1,3 Milliarden Gewinn gar nicht so viel angesichts der Höhe der Kredite, die gewährt wurden, oder der Höhe der Staatsanleihen, die da aufgekauft wurden.
Jetzt müssen wir die Welt natürlich ein bisschen einfacher machen. Deswegen vereinfachen wir. Gut oder böse? Sind wir jetzt eher die Guten oder eher die Bösen?
Ja, wenn es so einfach wäre. Ich würde sagen, wir sind echt beides. Wir haben Griechenland wirklich sehr geholfen, aber wir haben auch ziemlich profitiert. Wir haben Ja, wir haben teure griechische Staatsanleihen gekauft, aber je teurer die wurden, desto billiger, weil sicherer wurden auch unsere eigenen Anleihen, also die Verschuldung der Bundesrepublik. Das Elend der Griechen hat für uns den Vorteil, dass der deutsche Staat jährlich über den Daumen gepeilt 20 Milliarden Euro Zinsen einspart. Zweitens, es gibt auch hier wieder eine Kehrseite, denn die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen runtergesetzt, damit Banken in Krisenstaaten wie Griechenland sich billig Geld leihen können, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das führt aber, wir wissen das die ganze Zeit schon dazu, dass Minizinsen auf alle Sparbücher nur noch Minizinsen gibt. Mhm. Und weil die Deutschen viel Geld dort parken, haben die deutschen Sparer viel, viel Geld gewonnen. Man kann es jetzt alles lange, lange hin und her rechnen. Die Bilanz der Griechenlandhilfe sieht für uns jedenfalls nicht so schlecht aus, wie das manche damals zu Beginn der Krise ziemlich schwarz an die Wand gemalt haben.
Deutschland gibt Geld, bekommt aber auch viel Geld durch die Griechenland-Krise. Kritiker sagen, die Zinsen müssen endlich mal nach Griechenland ausgezahlt werden. Wo das ganze Geld herkommt und wer damit verdient, das hat uns Sandra Pfister für Deutschlandfunk Nova erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Wir gehen in die Schweiz. Da boomt schon seit längerem der Verkauf einer speziellen Cannabissorte. Die enthält zwar nur wenig berauschendes THC, aber dafür eine ganz andere, ziemlich entspannte Substanz. Die spezielle Züchtung nennt sich CBD. Cannabis und darf in der Schweiz bereits seit einem Jahr verkauft werden. Bisher nur in speziellen Coffeeshops. Sebastian, das ändert sich
ja,
jetzt.
So sieht's aus. Ab sofort sind an Kiosken in der Schweiz nämlich Zigaretten erhältlich, die pro Packung 4 Gramm dieses ziemlich entspannenden CBD-Hanfs enthalten und nur sehr wenig THC. Die machen also nicht high. Am Ende des Monats gibt's die dann auch in den Supermärkten der Kette Coop. Immerhin der zweitgrößte Einzelhändler in der Schweiz. Der verkauft die dann auch. Die Verpackung, die sieht aus, ja, wie die von herkömmlichen Kippenpackungen, inklusive des standardmäßigen Gesundheitsnachweises, der natürlich nichts bringt, aber ist drauf. Dafür sind auf dem Zigarettenfilter fälschungssichere Symbole der Schweiz zu sehen. Ganz schick. Das Sackmesser, wer kennt es nicht, ne? Ein Schlitten und eine Kuh.
Was soll denn dieser fälschungssichere Spaß da mal kosten?
Startpreis sind 19,90 Franken pro Päckli, umgerechnet 18 Euro pro Packung. Gesundheitsexperten, die sagen übrigens, dass nach bisherigem Wissensstand dieser CBD-Hanf nicht süchtig macht. Das Rauchen an sich bleibt aber natürlich genauso schädlich, auch wenn es sich, wie es auf der Packung auch steht, zu 100% um Tabak aus der Schweiz handelt. Wusste nicht, dass die auch in Tabak machen. Mhm. Wieder was dazugelernt. Demnächst sollen noch die Produkte Hanfeistee und Hanfblütenbier im Sortiment folgen. Schon mal was für den Hinterkopf. Mhm. Wer Lust drauf bekommt, aber Vorsicht. Wer sich jetzt rüber macht in die Schweiz, um die Hanfstängel zu kaufen und über die Grenze hierhin nach Deutschland zu schaffen, dem droht dann hier eine strafrechtliche Verfolgung. Und das ist dann wohl nicht mehr so ganz entspannt.
Beachtlich, dass die Schweiz nicht ihr Weltkulturerbe verhanft. Was ist mit dem Käse? Ja. Hanfkäse steht noch nicht auf der Liste.
Das Jahr ist ja erstmal zur Hälfte rum, Dilo. Es kann noch viel passieren.
Okay, kann noch kommen. Jetzt gibt's auf jeden Fall Cannabis-Zigaretten im Supermarkt in der Schweiz. Coop verkauft jetzt Hanfzigaretten.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden jetzt übers Kinderkriegen. Nicht jede Frau, die schwanger wird, freut sich darüber. Manche sind verzweifelt oder haben Angst davor. Manche bekommen dann das Kind alleine irgendwo. Im schlimmsten Fall stirbt dabei das Kind. Und im weniger schlimmen Fall wird das Kind anonym bei einer Babyklappe abgegeben. So eine Geburt irgendwo, die ist teilweise lebensgefährlich für die Frau. Deswegen gibt's schon länger die Möglichkeit zur anonymen Geburt. Das geht im Krankenhaus. Da werden keine Informationen über Mutter, Vater weitergegeben. Problem aber auch, ebenfalls wie bei der Babyklappe, das Kind weiß später eben nichts über die leiblichen Eltern. Die Bundesregierung, die hat vor 3 Jahren was geändert, hat ein Angebot gemacht, das nicht ganz so anonym abläuft, die sogenannte vertrauliche Geburt. Heute wurde Bilanz gezogen, wie gut das angenommen wird. Unser Reporter ist Jörg Seiselberg. Jörg, erklär nochmal vertrauliche Geburt. Wie funktioniert die genau?
Das funktioniert folgendermaßen. Eine Frau ist schwanger, meist ungewollt und überlegt, was sie mit dem Kind dann machen will, wie es mit der Geburt ablaufen soll, traut sich nicht, das offen vor Eltern, Freunden zu sagen, wendet sich dann an die Beratungsstelle per Telefon, da gibt es eine Beratungshotline. Und dort wird dann organisiert, dass diese Frau in eine Klinik kommt, zu einer Hebamme kommt und die Geburt läuft dann anonym ab. Die Frau selbst muss ihren Namen nicht bekannt geben. Das Kind wird, und das ist der große Unterschied zur anonymen Geburt, zur Babyklappe, wird halt mit medizinischer Hilfe auf die Welt gebracht. Also sicherer für die Mutter, sicherer auch für das Kind. Und die Mutter muss den Hebammen gegenüber, den Medizinern gegenüber nicht ihren Namen nennen. In dem Gesetz ist vorgeschrieben, dass ihr Name in einem versiegelten Umschlag deponiert wird. Und das Kind hat dann nach 16 Jahren frühestens die Möglichkeit zu sagen, ich möchte wissen, wer meine leibliche Mutter ist, und bekommt dann diesen Briefumschlag. Bis dahin ist das Verfahren so, dass direkt nach der Geburt das Kind ans Jugendamt gegeben wird. Das Jugendamt sich dann um eine Adoption bemüht und das Kind in eine Adoptionsfamilie vermittelt.
Also zwei Sachen werden dadurch gewährleistet, nämlich zum einen die Kinderrechte werden gesichert und zum anderen eben die medizinische Versorgung und die Informationen der Frau, die das Kind bekommt, werden verbessert. Familienministerin Katharina Barley hat jetzt heute Bilanz gezogen. Welche Bilanz zieht sie denn?
Eine positive. Sie sagte, dass jeden dritten Tag eine vertrauliche Geburt in Deutschland stattfindet, ist ein positives Signal. Noch erfreulicher ist, dass auf der anderen Seite die Zahl der ausgesetzten Kinder, der Kinder, auch die anonym in einer Babyklappe hinterlegt werden, gesunken ist seit Einführung des Gesetzes. Das zeige, dass dieses Gesetz funktioniert und dass eine Ministerin sich positiv über das Gesetz äußert, für das sie verantwortlich ist. Das überrascht nicht sonderlich. Bemerkenswert ist auch, dass die Opposition, und zwar die Grünen, die damals zu den schärfsten Kritikern dieses Gesetzes zählten, heute sagen, wenn man die Bilanz sieht, dann muss man sagen, dass unsere Kritik damals nicht den Tatsachen entsprochen hat, die wir heute sehen. Also die Bilanz ist positiv. Das erkennen auch die damaligen Kritiker an.
Dadurch, dass es jetzt die vertrauliche Geburt gibt, nutzen denn wirklich weniger Frauen jetzt die Babyklappe?
So ist es. Bis 2013, 2014, bis das Gesetz erst beschlossen und dann in Kraft getreten ist, gab es ständig einen Anstieg von anonymen Geburten, also wo die Kinder in die sogenannte Babyklappe gelegt wurden, die Frauen häufig im eigenen Badezimmer, sonst wo am Straßenrand ihr Kind zur Welt gebracht haben und es dann in diese Babyklappe gelegt haben. Oder auch Fälle, die damals für Schlagzeilen sorgten, dass Babys an den Straßenrand gelegt wurden, sonst irgendwo hingelegt wurden. Diese Fälle sind eindeutig seit Einführung des Gesetzes zurückgegangen.
Parallel zur vertraulichen Geburt wurde auch die Beratungshotline, von der du schon gesprochen hast, für schwangere Frauen eingeführt. Wie wird die genutzt?
Die wird gut genutzt. 16.000 Frauen haben sich dort gemeldet, 1.300 wirklich dramatische Fälle, wo es häufig so ist, dass die Frauen schon Wehen haben, wirklich ein drängendes Problem da ist. Da hat die Leiterin der Beratungshotline heute auf der Pressekonferenz auch einen sehr eindrücklichen Fall erzählt. 5 Uhr morgens klingelte die Beratungshotline, am Telefon war eine Frau, die sagte, sie habe schon heftigste Wehen, aber sie traue es sich nicht, ihrem Vater, mit dem sie zusammenlebt, die Schwester, mit der sie zusammenlebt, es denen zu sagen. Die wussten von der Schwangerschaft nicht, sie möchte auch nicht, dass Freunde davon erfahren. Und dann hat die Beraterin parallel organisiert, erstmal versucht, die Frau zu beruhigen und dann parallel mit der Rettungsstelle Kontakt aufgenommen und die Frau überzeugt, aus der Wohnung zu gehen und sich zu schleppen zu einem verabredeten Treffpunkt, wo dann der Rettungswagen hingekommen ist, der sie mitgenommen hat, in die Klinik gebracht hat. Dort konnte sie das Kind gesund zur Welt bringen und hat sich dann halt für diese vertrauliche Geburt entschieden. Ihr Name blieb anonym. Sie hat ihn hinterlegt in dem Briefumschlag und in 16 Jahren kann sich ihr Kind dann entscheiden, ob es wissen will, wer seine Mutter war oder nicht.
345 Frauen haben in Deutschland bereits vertraulich ein Kind zur Welt gebracht seit 2014. Das ist nicht ganz anonym, wie wir gehört haben. Daten und Informationen der Eltern sind hinterlegt und das Kind kann dann eben an diese Informationen später mal ran. Heute wurde die Bilanz dieser vertraulichen Geburt vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova.
James Rodriguez, den kennt der ein oder andere vielleicht von Real Madrid. Fußballspieler, er ist neu beim FC Bayern München jetzt zur neuen Saison. 50 Millionen hat er gekostet, Euronen. Aber er ist erstmal nur geliehen mit der Option, dass er später dann auch gekauft werden darf als Spieler und eine feste Bleibe beim FC Bayern München bekommt. Das ist viel Geld, klar, hohe Transfersummen bekommen wir jetzt gerade sowieso mit, wo gewechselt wird. Aber eigentlich geht's beim Fußball ja um die Fans und nicht so sehr ums Geld, denn ohne Fans gibt's auch keine vollen Stadien und keine schönen Spiele. Und genau da kann unsere Bundesliga ganz schön Punkten. Wie genau?
Ja, ganz einfach hat die Bundesliga den allerbesten Zuschauerschnitt auf der ganzen Welt. Man denkt ja immer, das Mutterland des Fußballs England wäre da ganz vorne. Nein, wir sind's. So das Ergebnis einer aktuellen Studie. Danach strömen im Schnitt 42.421 Zuschauer pro Bundesligaspiel, pro Spieltag ins Stadion. Eine ganz schöne Menge. Vor allem, wenn man sich überlegt, da sind ja ein paar kleine Stadien dabei, die nur 25.000, 30.000 fassen, wie in Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg. Und dann gibt es halt diese Riesendinger in Dortmund, München. Da sind 65.000 bis 80.000 jeden Spieltag immer voll.
Wie sieht es mit den Finanzen aus? Wie schlägt sich die Bundesliga da?
Ja, wenn man sich den Umsatz anschaut, auch gar nicht schlecht. In der Saison 2015-2016, da erzielte die Bundesliga einen Umsatz von 2,71 Milliarden Euro. Da ist Fußball also ein richtig gewaltiger Wirtschaftsfaktor. Damit liegen wir sogar vor den Spaniern, die eigentlich in letzter Zeit immer alles gewinnen. Den Engländern, denen können wir da aber nicht das Wasser reichen. Die machten einen Umsatz von satten 4,87 Milliarden Euro. Jetzt wieder ein Transfer von 100 Millionen in der englischen Liga. Wahnsinn. Aber die Bundesliga ist zuletzt immerhin stärker gewachsen als die Premier League. Und ganz ehrlich, Geld schießt vielleicht Tore, aber nicht immer genug. Denn der letzte Champions-League-Sieger aus England, der FC Chelsea, konnte den wichtigsten Titel im Vereinsfußballjahr in der Saison 2011-2012 gewinnen. Und das ist nun auch schon lange her.
Also gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, die Bundesliga, wie sie dasteht.
Deutschlandfunk Nova.
Maria Furtwängler kennt ihr als Tatortkommissarin Charlotte Lindholm. Sie hat jetzt ermitteln lassen, denn sie selber sagt, dass sie nur eine Handvoll Frauen kennt in ihrem Alter, Klammer auf 50, Klammer zu, im deutschen Filmgeschäft, die noch richtig gut zu tun haben. Furtwängler wollte es ein bisschen genauer wissen und hat deshalb eine richtig große Studie angeleiert. Wissenschaftlerinnen der Uni Rostock haben sich tausende Stunden von Kinofilmen, Fernsehfilmen, Daily Soaps, Unterhaltungsshows, Talkshows, Kindersendungen, Dokus und Sportsendungen angeschaut, um eben festzustellen, wie ist es denn eigentlich tatsächlich mit der Darstellung von Frauen im Film und Fernsehen. Über die Ergebnisse habe ich heute mit Beatrice Behn gesprochen. Sie ist Filmkritikerin und beschäftigt sich mit Gendervielfalt im Film. Ein Ergebnis dieser Studie aus Rostock ist eben, Frauen sind im Film und Fernsehen stark unterrepräsentiert. Deswegen wollte ich von ihr wissen, in welchen Bereichen das besonders ausgeprägt ist.
Naja, die Studie der Uni Rostock hat grundsätzlich herausgefunden, dass egal ob Fernsehen oder Kino und egal welches Format, es so ist, dass ca. nur 33% Frauenanteil vor der Kamera stattfindet. Und es geht sogar noch schlimmer, es gibt sogar ein Drittel von Formaten, das gar keine Frau vor der Kamera hat. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist quasi überall krass. Mhm. Aber am schlimmsten laut der Studie ist es im Kinderfernsehen. Hier kommen 9 männliche Figuren auf eine weibliche. Das ist schon ziemlich hart. Und bei Informationsformaten und sogenannten non-fiktionaler Unterhaltung, also Dokus, Talkshows, Comedy-Shows etc., da gibt es zum Beispiel grundsätzlich 80% aller Journalisten und Moderatoren sind dort männlich, 79% aller Experten sind männlich, 72% aller Sprecher sind männlich. Das heißt, man muss sich das mal kurz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Es bedeutet, dass faktisch einem Publikum ganz viel erklärt wird und diese Erklärungen kommen vor allem eben immer von Männern.
Mhm. Betrifft es denn eigentlich Frauen, egal wie alt sie sind oder was sagt da die Statistik?
Naja, zu dieser Frauenfeindlichkeit kommt also nochmal eine Altersdiskriminierung hinzu. Die Studie zeigt ganz eindeutig, dass Frauen bis Mitte 30 ungefähr gleich so viel vorkommen wie Männer, aber danach geht es schlagartig nach unten. Also wenn wir gucken, wenn Frauen über 50 sind und vor der Kamera, kommen 3 Männer auf eine Frau. Das heißt, Männer bleiben gleich stark oder werden mehr, Frauen nehmen ab.
Wenn man jetzt Frauen sieht im Fernsehen oder im Film, in welcher Funktion ist das meistens? Was wurde da gesagt?
Naja, die Studie zeigt eindeutig, dass man das so ein bisschen quasi bei den Soft Skills verortet. Also es geht vor allem inhaltlich um Soziales und Beziehungen und so weiter. Das zeigt sich vor allem daran, dass es nur ein einziges Format gibt, so Telenovelas und Daily Soaps, in denen es eine sehr ausgeglichene Verteilung der Geschlechter gibt. Also Unter uns und Verbotene Liebe sind super und wird schon wieder ganz schön schwierig. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch einen Bechdel-Test. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Absolut.
Ist ganz einfach.
Mhm. Erstens, es kommen mindestens 2 Frauen drin vor. Zweitens, die Frau sprechen miteinander. Drittens, sie sprechen über etwas anderes als über einen Mann. Das Ganze ist in Schweden so weit, dass man das sogar als Siegel für Filme Filme schon vergibt. Es ist aber leider, muss man auch sagen, kein wissenschaftlicher Test an dieser Stelle.
Nee, ist kein wissenschaftlicher Test, ist aber schon interessant inhaltlich, weil er zeigt eigentlich relativ viel. Und diese Studie hat das auch mal abgefragt, einfach nebenbei. Und 57% aller deutschen Filme bestehen den Test, was eigentlich ganz gut klingt.
Ja.
Bis auf den Fakt, wenn man das mal andersrum fragt, also sprich, gibt es mindestens zwei Männer mit Namen etc., dann sind es 87% aller Formate.
Ja, ist ja auch schon bezeichnend, dass zum Beispiel Der Schuh des Manitus, einer der erfolgreichsten Filme im vergangenen Jahrzehnten in Deutschland, keine einzige Szene hat, in der zwei Frauen miteinander zu tun haben. Da sind wir auch wieder beim Bechdel-Test. Ja. Also ich höre raus, Beatrice, die Ergebnisse, die da heute rauskamen, die haben dich schon sehr überrascht?
Nee, die decken sich eigentlich mit anderen Studien, europäischen, amerikanischen Studien und auch Studien zu Frauen hinter der Kamera. Es gibt zum Beispiel eine ganz europäische Studie der European Women's Audiovisual Network, die schon zeigt, dass nur 22% aller Filme von Frauen gemacht werden. Es gibt nur 9% Produzentinnen, 12% Kamerafrauen und auch in meinem Beruf, also Filmkritiker, gibt es nur so 20% Frauen. Also das Ding ist, die gesamte Branche ist sehr männlich konnotiert, nicht nur vor der Kamera, was jetzt diese Studie gezeigt hat, sondern auch dahinter. Und wenn man eine Branche hat, die so männlich ist, ist es eigentlich kein Wunder, dass die auch sehr männliche Sachen und für Männer produziert und auch aus dieser eigenen Erfahrungswelt heraus. Ne?
Was meinst du, also, was ist die Lösung? Wie kann man das angehen, das Problem?
Ja, das ist natürlich schwierig. Man muss nicht nur diese gesamte Branche umkrempeln, sondern die gesamte Gesellschaft. Ich würde sagen, wenn man solche Studien macht, wie die Maria Furtwängler auch in Auftrag gegeben hat, ist das schon mal ein erster Schritt. Denn man braucht so harte Fakten und Zahlen, um sich das mal anzuschauen. Und ich finde, was man als Publikum, also als normaler Verbraucher rausnehmen kann, ist, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, wie das so aufgeteilt ist, dann ist es so, dass zwei Drittel des gesamten Fernseh- und Kinoprogramms eben aus männlicher Sicht kommen, dargestellt werden. Und was da alles fehlt, so an Geschichten, an Erfahrungswelten und so weiter, die man nie geteilt bekommt, das ist schon ein herber Verlust, vor allem für das Publikum. Und darüber muss man wirklich mal nachdenken.
Eine neue Studie der Uni Rostock zeigt, in Film und Fernsehen, da sind Männer doppelt so oft zu sehen wie Frauen. Besonders problematisch ist das Kinderfernsehen. Einschätzungen waren das von Beatrice Behn. Sie ist Filmkritikerin und beschäftigt sich in erster Linie auch mit Gendervielfalt im Film.
Deutschlandfunk Nova.
Bei uns geht es jetzt um Prestige, um Image, um Fame, um Geld und weltweite Aufmerksamkeit. Promi-Status, wenn man so möchte. Die Museumsinsel in Berlin genießt den, das Bauhaus in Weimar und neuerdings auch ein paar Höhlen der älteren Eiszeit in Baden-Württemberg. Titel UNESCO Welterbe. Bis heute, am Mittwoch, haben sich in Krakau die Menschen getroffen, die bestimmen, was auf diese Liste drauf darf. Das sind Historiker, Geologen, Archäologen. Und diese Liste umfasst mittlerweile 1076 Städten. Wir haben uns gefragt, wie kommt man auf diese Liste und welche Kriterien gibt's da? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs hat sich eingelesen für uns. Bleiben wir mal bei den Höhlen in Baden-Württemberg, Schwäbische Alb. Wie sind die auf die Liste gekommen?
Ja, also das sind 6 Höhlen und da hat man Plastiken und Musikinstrumente gefunden. Die ältesten Bekannten der Menschheit, die sind rund 40.000 Jahre alt, also wirklich richtig alt. Und irgendwann haben die Archäologen, die seit 100 Jahren danach buddeln und die Denkmalpfleger aus der Gegend gesagt, Leute, das ist so bedeutend, das muss einfach Welterbe werden.
Und was haben die Archäologen dann gemacht?
Ja, dann haben die über 5 Jahre Infos zusammengetragen. Infos, die beweisen sollen, dass die Höhlen und diese Funde jetzt bedeutender sind als irgendein Zahnstocher aus der Eiszeit. Und dann haben sie die Idee der Kultusministerkonferenz vorgeschlagen. So läuft das normalerweise. Und die fand die Höhlen so gut, dass sie auf Platz 1 ihrer Liste gesetzt haben. Und das war im Jahr 2014.
Also man sieht, das Ganze läuft dann auch über Bewerbung und hat einen richtig langen Vorlauf, ja?
Ja, das hat einen richtig langen Vorlauf. Man muss eben auch beweisen, dass es vor Ort Wege gibt, dass es eine Infrastruktur gibt, dass man diese Sache auch besichtigen kann und dass alle Akteure in der Region auch mitmachen wollen. Und dafür schreibt man dann ein Dossier, und zwar ein ziemlich dickes, sagt Katja Römer von der Deutschen UNESCO-Kommission.
Mittlerweile sehen wir, dass Nominierungsdossiers 1000 oder sogar mehr Seiten umfassen. Das heißt, da wird zum einen die Städte beschrieben, was sie überhaupt alles umfasst. Und wie wird das Ganze gemanagt? Also was gibt es für Verwaltungsabläufe? Wo sind vielleicht auch schon Bedrohungsszenarien am Horizont erkennbar? Und wie gedenkt man damit umzugehen?
Im Fall der Höhlen im schwäbischen Jura waren es dann nur 900 Seiten. Das hat dann schon gereicht.
Also ist ja trotzdem spannend, dass die UNESCO da auch gleich an die Vermarktung denkt. Also es reicht nicht, die Sache an sich vorzustellen. Was ist denn, würdest du sagen, das wichtigste Kriterium, nach dem da entschieden wird?
Ja, das Allerwichtigste ist, dass der Ort oder die Landschaft eben nicht nur so eine kleine Popelsache ist, nicht nur sowas Kleines, was vielleicht ein paar Heimathistoriker interessiert, sondern, so nennt die UNESCO das eben, die Sache muss einen außergewöhnlichen universellen Wert haben.
Man muss deutlich machen können, warum ist das nicht nur von regionaler Bedeutung, sondern tatsächlich ein Zeugnis, was wir unbedingt bewahren müssen, um über unsere Menschheitsgeschichte zu lehren.
Das ist das eine Ziel der UNESCO, also einen Ort zu erschließen, an dem Menschen was über die Menschheit erfahren können. Und das andere wichtige Ding ist, dass diese Orte bewahrt werden sollen.
Okay, das mit dem Bewahren hat in der Vergangenheit auch schon mal in andere Richtungen ausgeschlagen, nämlich im Fall von Dresden, ne?
Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. In Dresden sollte die Waldschlösschenbrücke gebaut werden. Kurz nachdem Dresden für das Elbtal der Weltkulturerbe-Status verliehen wurde. Die UNESCO hat gesagt, wenn ihr das macht, Dresdner, dann ist euer Weltkulturerbe-Status aber weg. Und die Dresdner haben trotzdem angefangen zu bauen. Und damit wurde der Titel tatsächlich entzogen, ganz konsequent. Der ganze Prozess hat aber insgesamt 5 Jahre gedauert und sowas passiert auch wirklich nur ganz selten. 2-mal in der Geschichte der Welterbeliste und diese Liste, die gibt es immerhin seit knapp 40 Jahren. In Wien ist man auch gerade dabei, sich das Altstadt-Weltkulturerbe zu versauen und zwar durch einen 66 Meter hohen Hotelneubau. Und deshalb hat die Kommission die Wiener Altstadt jetzt auf die Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt. Das ist so die erste Warnstufe. Beim Elbtal ist das genauso auch passiert. 3 Jahre später war dann der Titel weg.
Was verliert denn dann eigentlich eine Stätte, wenn der Status Welterbe entzogen wird?
Ja, erstmal verliert das Ansehen. Dresden wurde damals, als das passiert ist, 2009 massiv kritisiert für die Entscheidung, diese Brücke trotzdem zu bauen. Und es verliert natürlich auch Geld. Kulturerbestätten werden durch Land und EU nämlich gefördert. Im Jahr 2009 hat die Bundesregierung zum Beispiel 150 Millionen Euro Fördermittel für alle Welterbestätten in Deutschland bereitgestellt. Und davon hat Dresden dann halt nichts mehr bekommen.
Erklärt von Grit Eggerichs den Fame über das UNESCO-Weltkulturerbe. Also es gibt keine Scouts in dem Sinne von der UNESCO, die rumreisen und nochmal gucken, was jetzt Weltkulturerbe werden könnte, sondern eben die Verwalter oder die Vertreter der Städten reichen selber ein bei der UNESCO und dann wird entschieden. Das Welterbekomitee hat getagt in Krakau und 21 neue Städten wurden jetzt aufgenommen. Unter anderem eben diese Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb. Aber was da noch drauf? Zum Beispiel auch die Altstadt von Hebron im Westjordan. Jordanland.
Deutschlandfunk Nova.
3 Monate ist es her, da haben unbekannte Täter eine riesige Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen und die Münze war ziemlich groß und sie war ziemlich schwer. 100 Kilogramm wiegt das gute Stück und ist, Achtung, 3,7 Millionen Euro wert. Jetzt scheint die Polizei da so ein paar Fortschritte zu machen. Sebastian, was gibt's Neues?
Ja, die Polizei, die hat nach langen 3 Monaten intensiver Untersuchungen Haftbefehle erlassen, aber nicht gegen 1, nicht gegen 2, auch nicht gegen 3, nein, gleich gegen 4 Tatverdächtige im Alter von 18 bis 20 Jahren. Auch irgendwie logisch. Irgendwie müssen die 100 Kilogramm Goldmünze ja auch weggeschafft worden sein. Das stemmen ja nur die wenigsten. Vielleicht du ganz alleine. Ne?
Passt nicht so gut in Kaffeeautomat auf jeden Fall. Was weiß man über die Täter?
Ja, es soll sich bei dem Ganzen nicht um irgendeinen Jugendstreich handeln, sondern die Ermittler vermuten, dass eine ziemlich gut organisierte Bande dahinter steckt. Deswegen wird auch noch gegen 9 weitere Personen ermittelt. Heute waren ja 14, glaube ich, Razzien am Start. Nicht schlecht. Darunter 2 Personen, die im Servicebereich des Museums gearbeitet haben sollen. Wie genau die Münze eigentlich aus dem Museum geschafft wurde, ist aber immer noch nicht klar. Am Tatort wurden ja damals eine Leiter und eine Schubkarre sichergestellt. Vielleicht auch ein Rätsel für die Ermittler, weiß man ja nicht, vielleicht extra. Die Ermittler, die gehen momentan davon aus, die Münze nie wieder zu sehen. Sie glauben nämlich, dass sie entweder am Stück oder, vielleicht schon eingeschmolzen, in Teilen weiter verschäbelt worden ist.
Also du vermutest dahinter so eine Cluedo-Nummer, Baronin von Ports mit einem Kronleuchter im Schlafzimmer.
Oh. Da, die Details kenne ich gar nicht.
Du spielst halt nicht so auf Cluedo. Also wir halten fest, diese Münze ist immer noch gestohlen, immer noch auf der Flucht, genauso wie die Tatverdächtigen. Aber jetzt wurden 4 Tatverdächtige schon mal
festgehalten. Anfang ist gemacht.
Ja, zwischen 18 und 20 Jahren sollen die sein.
Deutschlandfunk Nova.
Frauen und Männer im Fernsehen und im Film, darüber sprechen wir heute. Dazu gibt's Neues aus der Wissenschaft. Deswegen hat Sabrina Loy auch diese News heute in die Wissensnachrichten gepackt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Deutschland leben etwas mehr Frauen als Männer. Aber das fällt einem gar nicht auf, wenn man das deutsche Fernsehen anmacht. Da sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Das zeigt eine neue Studie der Uni Rostock. Nur bei Telenovelas oder Daily Soaps ist die Geschlechterverteilung repräsentativ. Ansonsten kommen im deutschen Fernsehen über alle Fernsehprogramme hinweg auf eine Frau durchschnittlich zwei Männer. Ein Drittel der Programme kommt sogar ganz ohne weibliche Protagonistinnen aus. Und wenn Frauen gezeigt werden, dann häufig im Kontext von Beziehungen und Partnerschaft. Bei Informationsprogrammen sind die Zahlen ähnlich. Hier ist nur jeder dritte Hauptakteur weiblich. Moderatoren und Journalisten sind häufiger männlich. Die Experten, die im Fernsehen zu Wort kommen, sind überwiegend Männer. Und auch Beiträge und Dokumentationen werden fast nur von männlichen Sprechern vertont. Für die Studie hat die Uni Rostock über 3000 Stunden Fernsehprogramm aus dem Jahr 2016 analysiert. Damit ist das die bislang umfassendste Studie, die sich mit der Darstellung der Geschlechter im TV beschäftigt. In der Westantarktis hat sich ein riesiger Eisberg gelöst. Laut Forschern der britischen Universität von Swansea treibt er in Richtung Norden. Der Eisberg ist 175 Kilometer lang und bis zu 50 Kilometer breit. Damit ist er fast 7-mal so groß wie Berlin und einer der größten Eiskolosse, den die Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten registriert haben. Es wird wohl 2 bis 3 Jahre dauern, bis er geschmolzen ist. Der Eisberg ist vom Schelfeis Larsen C abgebrochen, dem nördlichsten und größten Eisschelf der Antarktis. Die Ablösung könnte das Eisschelf destabilisieren und zum Einsturz bringen. Die Forscher warnen, dass, wenn alle Gletscher, die momentan durch Larsen C aufgefangen werden, ins Meer fließen, der weltweite Meeresspiegel um etwa 10 cm steigen könnte. 2 weitere Eisschelfe an der östlichen Seite der Antarktis sind schon kollabiert. Die Antarktis ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Sie zählt zu den Gebieten, die sich am schnellsten erwärmen. Schenken macht glücklich, sagt man ja. Obwohl sich das aus ökonomischer Sicht manchmal eigentlich nicht so richtig lohnt. Aber großzügige Handlungen lösen im Gehirn einfach Glücksgefühle aus, schreibt ein internationales Forscherteam im Fachjournal Nature Communications. Für ihre Studie haben die Forscher 50 Probanden ins Hirn geschaut. Vorher polten sie eine Hälfte der Probanden auf großzügig um, indem sie ihnen versprachen, Geld zu schicken, das die Probanden aber an Freunde weiter verschenken sollten. Die andere Hälfte der Probanden bekam Geld versprochen, das sie aber nur für sich ausgeben sollten. Nach diesem Versprechen sollten alle Probanden Entscheidungen treffen, die mit Großzügigkeit zu tun hatten. Die vorher auf großzügig gepolte Probandengruppe verhielt sich dabei auch später noch großzügiger und berichtete zudem, glücklicher zu sein als die auf egoistisch gepolte Zielgruppe. Dieses Glücksgefühl konnten die Forscher auch an den Hirnaktivitäten erkennen. Sie vermuten, dass wir tatsächlich wegen dieser Glücksgefühle großzügig sind und weniger, weil wir vielleicht auf ein Gegengeschenk hoffen.
Deutschlandfunk Nova.
Donald Trump hat seinen Sohn in den letzten 2 Tagen gleich 2-mal in Schutz genommen. Einmal unpersönlich gestern über seine Pressesprecherin. Da hat er ausrichten lassen, dass sein Sohn ein Mensch höchster Qualität sei und er seine Offenheit begrüße. Heute gab es dann nochmal einen Tweet von dem älteren Donald, dass der Junior sauber sei. Donald Trump Junior war auch so offen, dass er gleich mal 16 Mails veröffentlicht hat. Informationen, die ihm angeblich aus Russland angeboten wurden, über Hillary Clinton. Belastendes Material. Er traf sich auch mit einer russischen Anwältin, meinte aber jetzt bei Fox News, das war gar nicht so ergiebig.
It was such a nothing. I literally wouldn't have remembered the meetings.
Die Anwältin sagt, naja, immerhin wollte er das treffen. Ziemlich viel Wind in dieser Sache sortieren wir zusammen mit unserer Korrespondentin live aus Washington mit Sabrina Fritz. Grüß Sie, Sabrina.
Ja, hallo, guten Abend.
Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Donald Trump Jr. sagt ja, das Treffen hat nichts gebracht, war Zeitverschwendung und Russland sagt, nö, wir haben damit gar nichts zu tun.
Ja, klingt alles ein bisschen nach House of Cards. Also, ich glaube wirklich, dass, davon kann man jetzt mal ausgehen, dass dieses Treffen wirklich keine belastenden Informationen über Hillary Clinton geliefert hat, weil die Anwältin gar nicht so hochkarätig war, offenbar wirklich keine direkten Kontakte zum Kreml hatte. Was der eigentliche Skandal hier ist, ist, dass eben jetzt zum ersten Mal schwarz auf weiß es den Beweis gibt, dass das Trump-Team das Angebot angenommen hätte oder hat, belastet belastendes Material über Clinton aus Russland anzunehmen. Und da gibt es eben jetzt sehr viel Diskussion drum, war das vielleicht sogar illegal, weil das Wahlgesetz sowas eigentlich verbietet? Ist das jetzt schon Einflussnahme? Also es geht eigentlich mehr um den Fakt, dass man überhaupt auf dieses, ich sag mal, unmoralische Angebot eingegangen ist, als dass es dann tatsächlich stattgefunden hat.
Und ist dieser Beweis, den man jetzt hat, so groß, dass er wirklich zum Problem oder einem großen Problem von Trump werden kann?
Naja, also jetzt, es gibt ja zwei Untersuchungsausschüsse zu diesem Thema und einen Sonderermittler. Und der Sonderermittler wird sich das schon genau angucken, weil, und das sehen wir halt bei diesem ganzen Russland-Thema, wenn man anfängt zu graben, kommt halt noch immer mehr raus. Also ich denke jetzt mal, dieser eine Fall wird jetzt Donald Trump nicht zu Fall bringen. Aber die Frage ist, was kommt noch? Wer hat sich noch mit wem getroffen? Und nochmal, bei diesem Treffen mit dieser Anwältin war dabei nicht nur der Sohn von Donald Trump, sondern auch sein Schwiegersohn und sein Wahlkampfmanager. Also das ist schon hochkarätig. Das ist nicht so, ja, wir treffen uns da mal auf einen Kaffee mit jemand, sondern das war schon ein Treffen, von dem wirklich die Hauptberater von Trump sich irgendwas erwartet haben.
Ziemlich skurril ist auch, dass dieses Treffen angeblich Robert Goldstone eingestiehlt haben soll. Das ist wohl der Mittelsmann gewesen. Was ist das für eine Figur? Er ist Musikverleger?
Ja, also das ist eine ganz bizarre Figur, muss man sagen. Ein sehr exzentrischer britischer Musikverleger, der, und jetzt wird es wirklich ein bisschen kompliziert, einen russischen Sänger vertritt. Und dieser russische Sänger hat einen Vater, der ein berühmter und einflussreicher russischer Immobilienmanager ist. Und jetzt bei Immobilienmanager klingelt es, das ist auch die Verbindung zu Trump. Beide wollten eben ganz gerne auch in Kontakt kommen und das Ziel, so vermutet man, dieses russischen Immobilienmanagers war eben, Kontakt zum Trump-Imperium zu bekommen und vielleicht das eben über den Umweg Informationen versprochen zu haben.
Wie reagieren denn jetzt eigentlich die Republikaner auf diese ganze Debatte um Trump Jr.?
Ja, also da ist man jetzt schon recht, ich will jetzt mal sagen, von geschockt bis konsterniert bis sprachlos. Vielleicht ein wichtiger Hinweis ist sein Vizepräsident, der sehr schnell gesagt hat, er hätte ja mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun, weil da war er noch gar nicht Teil des Wahlkampfteams. Also schon mal versucht hat, sozusagen sich aus der Hitze herauszuziehen. Auch der Sprecher der Republikaner sagte, es ist natürlich völlig inakzeptabel, Hilfe von ausländischen Staaten bei einem Wahlkampf anzunehmen. Also da ist jetzt schon, ich will nicht sagen, eine Linie erreicht, aber das wird eigentlich einhellig verurteilt, selbst wenn es am Ende vielleicht gar keine Information gab, aber allein die Absicht wird eigentlich verurteilt.
Zwei Untersuchungsausschüsse und ein Sonderermittler in der Russland-Affäre in den USA gibt es jetzt. Es kommen immer mehr Informationen raus, wer sich wie getroffen hat. Donald Trump Jr. angeblich mit einer Anwältin aus Russland. Es ging um Material über Hillary Clinton. Informationen waren das live aus Washington von unserer Korrespondentin von Sabrina Fritz.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist warm, es ist feucht, das mögen wir nur so bedingt, die Mücken aber sehr, sehr gerne. Und ganz besonders ein Exemplar, die Kriebelmücke. Ein Arzt aus Passau, der warnt, weil er anscheinend schon einige Patienten mit schlimmen Stichen behandelt hat, die sogar lebensbedrohlich sein könnten. Kriebelmücke, haben wir festgestellt, die kennen wir noch gar nicht so gut, diesen Bösewicht. Sebastian, du schon, du hast dich heute mit ihr beschäftigt. Ist eine fiese Nummer, die Mücke, ne?
Ja, und was für eine. Und das Problem ist, es gibt nicht nur eine Kriebelmücke, nein. In Deutschland leben rund 50 unterschiedliche Arten und die sind alle ziemlich, ziemlich klein. Sie zählen mit zu den kleinsten stechenden Mücken überhaupt. Nur rund 2 bis 6 Millimeter messen die Kriebelmücken. Auffällig ist der für ihre geringe Körpergröße dann relativ, ja, große und dicke Hinterleib. Das Gemeine ist vor allem, auf den ersten Blick sehen sie eher wie kleine Fliegen
aus. Ja, habe ich auch gedacht, als ich das Bild gesehen habe.
Ja,
ne?
Wir sehen auch bei uns jetzt auf der Seite. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Fast alle Arten der Kriebelmücke, rund 98%, sind Blutsauger. Sowas haben Fliegen ja bekanntlich nicht nötig. Eigentlich haben sie es eher auf Vögel und Säugetiere, wie zum Beispiel Pferde und Weidevieh, abgesehen. Aber auch Menschen zählen immer wieder zu ihren Opfern.
Welche Folgen haben wir denn zu befürchten, wenn so eine Kriebelmücke auf uns losgeht?
Es juckt. Gut, das kennen wir jetzt auch von den üblichen Stechmücken. Aber die Stiche der Kriebelmücke sollen sollen wesentlich heftiger und unangenehmer jucken und das manchmal dann über Wochen hinweg, also dann hat man echt die Arschkarte gezogen. Die Mücken finden den Menschen erst über ihren Geruchssinn und dann über das Blickfeld und dabei fliegen sie nahezu geräuschlos, ist auch fies und weil sie so klein und damit leicht sind, spürt man die Krebelmücke eben nicht, wenn sie auf unserer Haut landet.
Also jucken, klar, kann ziemlich lästig und unangenehm sein, aber deswegen sagt ja jetzt der Arzt aus Passau nicht, das Ganze kann lebensbedrohlich sein, oder?
Das stimmt. Wenn du jetzt ziemlich viel Selbstbeherrschung hast, nicht zu kratzen und die betroffenen Stellen zu sich kühlst, dann ist auch alles okay, dann kommst du glimpflich davon. Meistens entwickelt sich die Sache dann aber leider anders, weiß Andreas Krüger. Er ist Biologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
Tendenziell kann man eigentlich immer sehen oder hören von Betroffenen, dass diese Stiche so Quaddeln oder Bläschen bilden, teilweise also auch mehr als eine Woche lang anhalten und immer wieder sehr stark jucken können. Und diese Bläschen können teilweise richtig große Blasen auch werden, so brandblasenartig.
Ja, und da reden wir von Blasen mit einem Durchmesser bis zu 10 cm. Riesenfletschen sind das. Und unter Umständen kann sich an der Einstichstelle auch dann auch noch Wasser ins Gewebe einlagern und ein Ödem bilden. Alles gar nicht schön.
Okay, aber trotzdem noch ein bisschen entfernt von lebensbedrohlich, ja, die ganze Sache. Also eine total übertriebene Horrorgeschichte oder?
Nicht unbedingt. Dieser Arzt, der behauptet nämlich auch, dass eine neue Krebelmückenart nach Deutschland eingewandert ist. Das konnte mir Andreas Krüger zumindest nicht bestätigen, zum Glück. Mhm. Denn diese besondere Art, die kann schon recht gefährlich werden, sagt er.
Der Stich bzw. der Speichel, der beim Stich abgegeben wird von der Mücke, der ist bei dieser sogenannten Columbascensermücke offensichtlich sehr allergologisch aktiv für Menschen, also sprich giftig, wenn man so will. Und viele Menschen reagieren darauf also sehr heftig und nicht nur Menschen. Früher war es also eher noch so, dass sozusagen große Schwärme von diesen Mücken dazu geführt haben, dass also Rinder auf Weiden irgendwann tot umgefallen sind.
Ja, und das dann wegen einem heftigen allergischen Schock, der bei sehr empfindlichen Menschen auch hier bei Einheimischen an eventuell auftreten kann. Und das ist dann vergleichbar einfach wie bei einer Bienenstichallergie. Das kann ja auch gefährlich werden. Und noch ein anderes Problem. Wer jetzt ständig an dem Stich kratzt, der läuft dann Gefahr, sich über die Wunde mit Bakterien zu infizieren. Und das kann dann echt richtig übel werden. Also nochmal, nicht kratzen, die Wunde kühlen und desinfizieren. Und wenn man hat, noch eine entzündungshemmende Salbe draufschmieren.
Noch besser wäre ja, wenn wir präventiv irgendwas machen können. Also was können wir gegen die Krebelmücke irgendwie anrichten?
Gut sind schon mal zwei Sachen, die in der Natur der Krebelmücke verankert sind. Zum einen sind Krebelmücken nur tagsüber aktiv und stören dann nicht in der Nacht. Und noch besser, sie fliegen so gut wie nie in Räume bzw. Häuser rein. Ein Riesenvorteil gegenüber den Stechmücken. Und zu guter Letzt, mit ihren Mundwerkzeugen können Krebelmücken nicht durch Textilien stechen. Deswegen helfen lange Klamotten extrem gut zur Vorbeugung und natürlich Mückenabwehrspray.
Jetzt, bei Stechmücken, klar, hat man das vor Augen, die stechen. Es gibt aber auch den Fall, dass Mücken beißen. Wie ist es bei der Kriebelmücke?
Ja, da sprichst du den ewigen Zankapfel unter den Insektenforschern an, denn Andreas Krüger, der hat aber eine eindeutige Meinung bei dem Thema.
Ja, das ist die ewige Frage in der Insektenkunde. Es hat sich nun mal etabliert, dass man Mückenstich sagt und das betrifft nicht nur die normale Stechmücke, sondern dann eben natürlich auch die Kriebelmücke. Der Unterschied, der kleine, ist eben, dass Kriebelmücken nur einen sehr kurzen Stechrüssel haben und eben nicht wie normale Mücken damit tief in die Haut bohren, sondern eben tatsächlich nur die Haut oberflächlich so ansägen oder anritzen.
Ja, denn Kriebelmücken gehören zu den sogenannten, schöner Name, Poolsaugern. Denn die verursachen mit ihren scharfen Mundwerkzeugen eine Wunde. In die läuft dann Blut rein, das sich sammelt und das wird dann von der Mücke schön aufgeschlürft.
Also ob stechen oder beißen, völlig egal. Es ist nicht so toll, Kriebelmücke. Nur ein paar Millimeter groß. Ihr seht es bei uns auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de. Zählen zu den heimischen Mückenarten, haben wir gelernt. Sie wollen dann unser Blut, haben wir gelernt. Mhm. Und der Biss kann üble Schwellungen oder sogar Blutvergiftung verursachen. Deswegen sagt Sebastian Rams, nicht kratzen, die Wunden kühlen, desinfizieren und eine entzündungshemmende Salbe draufpacken. Ja, so sieht's aus.
Deutschlandfunk Nova.
An diesem Mittwoch gab es die Nachricht, die Fußballregionalliga Südwest, also wenn man so möchte, 4 Etagen runter von der Bundesliga, die erlebt eine historische Premiere jetzt im Herbst. An spielfreien Wochenenden werden die Clubs Kickers Offenbach oder Astoria Waldorf oder Teutonia Watzenborn Steinberg gegen die chinesische U20-Auswahl der Herren Freundschaftsspiele spielen. Für eine Rückrunde, die Mannschaft aus China wird eben hier in den Südwesten kommen in Deutschland. Diese Kooperation zwischen China und Deutschland, die gibt gibt es eben nicht nur politisch, wie wir sehen, sondern eben auch im Sport. Das hat Tim Jürgens, der stellvertretende Chefredakteur beim Fußballmagazin Elf Freunde, hier erklärt.
Es steht da ja wohl auch dahinter, dass der Deutsche Fußballverband auch auf politischer Ebene ein Abkommen mit China getroffen hat. Das hat im Kanzleramt stattgefunden, dass man sagt, okay, wir kooperieren jetzt auf allen Ebenen, fußballerisch, aber vielleicht ja auch politisch. Vielleicht gibt es ja auch Marktperspektiven auf einer ganz anderen Ebene, nicht nur im Fußball, die man da ausbauen kann. Und ich glaube, da spielt vieles rein, was wir momentan noch nicht so ganz durchschauen.
China erhofft sich auf jeden Fall, was zu lernen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass sie sportlich anpeilen, in den nächsten paar Jahren Weltmeister zu werden. Wollen auch eine Fußball-Weltmeisterschaft austragen. Der Vorteil für die Vereine der Regionalliga Südwest, ja, man merkt es nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Konto, wie Bastian Rutter aus unserer Sportredaktion erklärt hat.
Der DFB hat zu den Clubs gesagt, ihr kriegt mindestens 15.000 Euro, wenn ihr im Lauf der Saison jeweils mindestens ein Spiel macht gegen die chinesische U20-Nationalmannschaft. Diese chinesischen Nachwuchskicker sollen also in Deutschland gegen gute Amateure bzw. Halbprofis Spielpraxis sammeln, Fußball-Know-how abgreifen sozusagen. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass der bisherige Fußball-Zwerg China gerade massiv dabei ist, sich zur Fußball-Großmacht zu machen. Und dass dieser Großmachtsplan jetzt auch den Amateursport in Deutschland erreicht und dass der DFB dabei mitmacht, das ist das Unmoralische, was Kritiker daran sehen. Trotzdem haben gestern Abend 15 der 19 Vereine in der Regionalliga Südwest gesagt, wir sind dabei.
Und drei haben gesagt, da sind wir nicht dabei. Die Stuttgarter Kickers, TuS Koblenz und Waldorf Mannheim sagen, nee, nicht mit uns. Wir möchten gerne unsere Spieler schonen oder wir setzen ein Zeichen gegen zu viel Macht des DFB. Ich habe heute mit Domenico Marinese gesprochen. Er ist Pressesprecher bei Waldorf Mannheim, also einem Verein, der da nicht mitmacht. Wollte wissen, welche Gründe nochmal ausschlaggebend waren für Waldorf Mannheim, da nicht mitzumachen.
Für uns war das einfach der sportliche Anreiz, dass man einfach sagt, man möchte die dann gegebene Spielpause lieber nutzen, um sich auf den nächsten Regionalliga-Gegner entsprechend vorzubereiten und eben einfach auch aufgrund dessen, weil es dann natürlich auch Verletzungsgefahr ist und dementsprechend ist es für uns sportlich einfach nicht reizvoll und auch nicht sinnvoll und dementsprechend hat man sich da dagegen entschieden.
Jetzt gab es ja aber auch für jeden Verein, der da mitmacht, der ein Spiel gegen die U21 der chinesischen Nationalmannschaft spielt, ein konkretes Geldangebot.
Genau, richtig. Also das wurde ja abgeändert. Ursprünglich ist man ja von zwei Partien ausgegangen, wo es jeweils 7.500 geben sollte und das hat man jetzt ja, was ja auch ein bisschen merkwürdig ist, wieder abgeändert auf nur ein Spiel, aber die Summe bleibt die gleiche, also anstatt der 7.500 sind es die 15.000 Euro.
Und es ist trotzdem so, dass Sie sagen, okay, klar, das ist irgendwie gut, das Geld zu haben, aber nicht für diesen Preis?
Genau. Und das macht ja bei uns auch nicht unbedingt, das ist nicht das Hauptargument, für uns ist das Hauptargument das Sportliche. Wenn man sich den Spielplan anschaut, wäre das bei uns genau in eine englische Woche gefallen. Das heißt, wir haben jetzt so die Möglichkeit, eine Woche zu regenerieren und hätten ansonsten halt eben nochmal dazwischen ein Spiel.
Wie hat denn eigentlich der DFB oder in dem Fall die Regionalliga Südwest diese Entscheidung an die Vereine herangetragen?
Es gab vor einigen Wochen eine E-Mail, in der die Idee erklärt wurde, wie man sich die Abläufe vorstellt und wie die Idee entstanden ist. Und darüber hinaus oder danach wurde dann eben entschieden, wer sich für ein Spiel entscheidet und wer da dagegen ist.
Also es gab im Endeffekt die zwei Antwortmöglichkeiten. Einmal Kreuzchen für ja, wir spielen gerne in der Rückrunde dann ein Spiel an unserem spielfreien Tag gegen die chinesische U21 oder eben nicht. Oder konnte man da vielleicht auch noch irgendwie einen Dialog suchen?
Es ist ja so, dass zum Beispiel Saarbrücken, die haben sich ja noch Bedenkzeit erbeten. Die haben jetzt dann heute zugesagt, aber alle anderen haben da, so meinem Kenntnisstand nach, dann gestern die Entscheidung getroffen, ob oder ob nicht.
Und der Standpunkt ist immer noch klar, Waldhof Mannheim macht da nicht mit und Sie haben auch nicht das Gefühl, da verpasst man irgendwas?
Nee, also wir haben ja auch von dem Feedback, auch was wir von unseren Fans bekommen, deutlich, dass man mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich ist und wir werden die Entscheidung auch nicht zurücknehmen, sondern werden da unserer Meinung treu bleiben und entsprechend die Spiele nicht absolvieren, also das Spiel.
Sagt Domenico Marinese, Pressesprecher bei Waldhof Mannheim. Im November wird's historisch. China trifft auf deutsche Fußballamateure. Die chinesische U20-Nationalmannschaft darf mitspielen. Zumindest eine Runde lang in der Regionalliga Südwest.
Deutschlandfunk Nova.
Damit er nicht sagt, wir sind zu einseitig, wir berichten nur über Fußball, machen wir was anderes, erfüllen wir den Vertrag, den es gibt. in den öffentlich-rechtlichen Medien und reden über Radsport. Ja, da ist plötzlich wieder große Aufregung und es gibt jemanden, der so wahnsinnig abräumt. Gegen den hat man eigentlich kein Mittel so richtig, Sebastian.
Ne? Ja, Marcel Kittel. Es war heute die 11. Etappe bei der Tour de France und er hat heute seinen tatsächlich 5. Sieg schon eingeheimst. Eine fette Nummer. Und er hat damit nochmal seinen eigenen Rekord egalisiert. Er hat jetzt 14 Etappen bei Tour de France Rennen gewonnen, so viel wie kein Deutscher zuvor, und ist der zweite erst in diesem Jahrhundert, der das geschafft hat. 5 Etappen bei einer Tour.
Unglaublich.
Und da kommen ja noch ein paar.
Schon jetzt eigentlich historisch die ganze Nummer. Er trägt das grüne Trikot und nach dem Sieg heute hat er gesagt:
Ich glaube, im Moment ist es einfach, fällt es mir einfach extrem leicht, auch meine Position im Feld zu finden, meine Linie, meine Sprintlinie zu finden, das Richtige, am richtigen Hinterrad zu sitzen und auf den richtigen Moment zu warten.
Ja, und den hat er heute so perfekt getroffen. Er ist wirklich schon fast locker ins Ziel. Ist natürlich immer knapp, aber er hat die Arme hoch, hat die letzten paar Meter gar nicht mehr voll durchgedrückt. Also die Linie findet er perfekt.
Schön auslaufen lassen. Mal gucken, wie es dann morgen wird. Heute war die 5. Etappe und Marcel Kittel führt dort bei der Tour de France.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.